Hallo, hier ist Bibletunes mit Psalmen neu erleben. Genieße die Psalmen und Gottes Wort kreativ.
Psalm 110 ist mit 7 Versen relativ kurz. Trotzdem hat dieser Psalm eine unglaubliche Wirkungsgeschichte, nicht nur im Judentum, sondern auch im Neuen Testament. Kein anderer Vers wird im Neuen Testament öfter zitiert als der erste Vers in Psalm 110. So lautet der Ausspruch des Herrn an meinen Herrn: Setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Rund 15 Mal wird dieser Vers im Neuen Testament entweder wörtlich zitiert oder zumindest erwähnt, paraphrasiert, er spielt im Hintergrund mit. Warum ist das so? Warum war dieser Vers für Jesus und die Apostel so wichtig? Wir schauen uns die allererste Belegstelle im Neuen Testament an, das ist Matthäus 22, ab Vers 41. Dort heißt es: Während die Pharisäer versammelt waren, stellte Jesus ihnen die Frage: Was denkt ihr über den Messias? Wessen Sohn ist er? Ich meine, Jesus, was für eine Frage. Das weiß doch wirklich jedes Kind in Israel. Der Messias muss der verheißene Nachkomme David sein. Und deshalb antworten sie: Er ist der Sohn Davids. Doch dann stellt Jesus eine weitere Frage: Wie kommt es dann, dass David, geleitet vom Heiligen Geist, ihn Herr nennt? David sagt nämlich, und dann zitiert Jesus Psalm 110, der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde unter deine Füße gelegt habe. Wenn der Messias also von David Herr genannt wird, wie kann er dann Davids Sohn sein? Keiner konnte ihm darauf eine Antwort geben. Mit dieser Frage von Jesus ist das Geheimnisvolle und das Paradoxe von Psalm 110 gut auf den Punkt gebracht. Psalm 110 beschreibt einen König, der nach David kommt, aber der gleichzeitig über David zu stehen scheint. Der Herr, also Jahwe im Text, sprach zu meinem Herrn. Hier steht das hebräische Wort Adon, ist verwandt mit Adonai. Was muss das für ein König sein, der von David Herr, mein Herr genannt wird? Zur Zeit von Jesus war die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die sogenannte Septuaginta, sehr bedeutsam, einflussreich, und da ist dieser Vers nochmals verschärft, nochmals, man kann sagen, kontroverser. Dort steht nämlich in Vers 1: Der Kyrios sagte zu meinem Kyrios. Also zweimal genau dasselbe Wort. Kyrios, Herr, eine Chiffre für Gott selbst. Also der Herr, Gott sagte zu meinem Herrn, zu meinem Gott. Also zweimal Kyrios, zweimal Gott. Ich meine, das ist für unsere monotheistischen Köpfe etwas zu viel, einer zu viel. Wie um alles in der Welt soll das gehen, wenn Gott doch nur einer ist, wie es im Schema Israel heißt? Also was sollen wir mit diesen zwei Herren aus Psalm 110 machen, die hier plötzlich auftreten? Und wenn man den Psalm dann weiterliest, dann löst sich das Rätsel nicht auf, sondern es wird nur noch größer. Jetzt spricht Gott zu diesem König, zu diesem Herrn, und er sagt zu ihm: Setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Ich meine, wir fassen es nicht. Dieser König, der von David Herr genannt wird, darf sich auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite setzen. Wir haben es also mit einem König zu tun, der mit einem ganz normalen israelitischen König gar nicht zu vergleichen ist. Das zeigt sich auch in Vers 4. Dort sagt David: Der Herr hat geschworen und wird diese Zusage nie zurücknehmen. Du sollst für alle Zeiten Priester sein, ein Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Hier muss ich kurz eine Klammer öffnen. Melchisedek, das ist auch so eine geheimnisvolle Gestalt im Alten Testament, ein Priester aus der Zeit lange vor der Existenz Israels. In Genesis 14, also fast am Anfang der Bibel, tritt dieser sagenumwobene Melchisedek auf. Er ist der König von Salem und er tritt aus seiner Stadt heraus in seinen Händen Brot und Wein und er geht Abraham entgegen und segnet ihn. Ich meine, das ist für sich genommen schon eine absolut verrückte Geschichte. Und hier in Psalm 110 wird dieses Motiv von Melchisedek nun aufgenommen und der König wird in eine Linie mit Melchisedek gestellt. Du bist ein Priester wie Melchisedek, wie dieser Priester Melchisedek. Vorher hatten wir den König und jetzt haben wir den Priester. Normalerweise sind diese beiden Ämter schön säuberlich getrennt. Der König, der kann nicht Priester sein und der Priester auch nicht König. Eine Art Gewaltentrennung, könnte man sagen. Aber dieser Typ von Psalm 110, der ist irgendwie beides. Der ist ein siegreicher König, der über seine Feinde triumphiert und er ist ein ewiger Priester, der vor Gott steht. Der König von Psalm 110 tritt also aus der Reihe der normalen Menschen heraus und auch aus der Reihe der normalen Könige, er ist in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Und damit erklärt sich vielleicht, warum Psalm 110 im Neuen Testament so zentral wichtig ist. Es ist ein Psalm, vielleicht sogar der Psalm, neben vielleicht noch Psalm 2, der den frühen Christen Worte gab, um die Position von Jesus zu beschreiben. Jesus stiehlt nicht Gott den Ehrenplatz. Er ist nicht Gottes Thronfolger, Gottes Nachfolger, sondern er setzt sich an Gottes rechte Seite. Jesus ist nicht der neue Gott, der den Alten vertreibt, sondern er ist der Herr, der neben dem Herrn existiert, neben ihm Platz nimmt, der von ihm eingesetzt wird, der mit ihm zusammen regiert. Das sind ja alles Bilder, die in Psalm 110 schon vorgezeichnet werden und die dann von der frühen Kirche mit Blick auf Jesus verwendet werden. Was heißt das jetzt alles für uns? Wir dürfen Psalm 110 mit Blick auf Jesus messianisch lesen. In Jesus hat sich dieser Psalm erfüllt. Er ist dieser König, dieser Herr, der im Psalm angekündigt wurde. Und er ist gleichzeitig dieser Priester, der Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Also dieser Psalm erfüllt sich mit Jesus. Gut, aber wenn wir jetzt den Psalm als Ganzes lesen und nicht nur so die schönsten Verse rauspicken, dann kommt hier ziemlich viel Gewalt vor. Der König bekämpft und er besiegt seine Feinde. Wir haben dieses Bild vor uns, wie sie zum Schemel seiner Füße gemacht werden, sich vor ihm beugen müssen, sich erniedrigen müssen vor ihm. Und ich schlage vor, dass wir nun alle diese Stellen ebenfalls mit der Jesusbrille lesen. Die haben wir sowieso schon auf der Nase und es wäre unnatürlich, nur gewisse Stellen, gewisse Verse aus Psalm 110 auf Jesus hinzudeuten und andere nicht. Und interessant ist, dass das Neue Testament genau das macht. Es liest Psalm 110 mit der Jesusbrille. Wir lesen im 1. Korintherbrief, in diesem großen Auferstehungskapitel 15, wie Paulus Psalm 110 zitiert, und zwar in Bezug auf Jesus. Im 1. Korinther 15, Vers 25 sagt Paulus, denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Und wir können uns jetzt fragen, ja, wer sind diese Feinde? Sind es korrupte Könige, üble Diktatoren, sind es die Präsidenten der größten Weltmächte? Nein. Im nächsten Vers schreibt Paulus, der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Also wenn wir Psalm 110 durch diese Jesusbrille durchlesen, dann sind die Feinde nicht Menschen, sondern geistliche Realitäten. Der Tod ist eine geistliche Realität. Und Jesus besiegt nun völlig entgegen der Messias-Erwartungen der Menschen seiner Zeit nicht die bösen Römer, sondern den Tod. Und darum sind die Waffen, mit denen dieser König kämpft, auch nicht deine typischen Kriegswaffen, sondern den Tod besiegt Jesus durch seinen eigenen Tod und durch seine Auferstehung und dann setzt er sich zur Rechten Gottes. Ich schlage also vor, dass wir Psalm 110 so lesen, wie das Neue Testament ihn auch liest, mit der Jesusbrille, mit Blick auf Jesus, den Herrn, den König, den Priester, der nicht gegen Menschen kämpft, sondern den Tod besiegt hat.
Du möchtest diesen Psalm noch für dich persönlich vertiefen? Dann entdecke Makom und der Psalm wird für dich zu einem Ort in deinem Alltag. Makom ist als PDF downloadbar auf bibletunes.de/psalmen neu erleben.